Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute zum Thema integrative Medizin bei Tumorerkrankungen. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Ich freue mich, für dieses Gespräch heute wieder unsere Expertin, Frau Professor Dr. Jutta Hübner, begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für integrative Onkologie am Universitätsklinikum Jena. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, Palliativmedizin, Chirotherapie und Naturheilkunde. Aber nicht nur das, sie engagiert sich auch für dieses Thema in der Deutschen Krebsgesellschaft, in der Arzneimittelkommission und in der Stiftung Perspektiven. Liebe Frau Professor Hübner, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ja, komplementärmedizinische Verfahren werden von Patientinnen und Patienten häufig nachgefragt und sollten von uns allen ernst genommen werden. Es gibt leider unüberschaubar viele Möglichkeiten dieser Therapien. Einige werden häufig angewandt. Zu diesen Verfahren gibt es nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern immer mehr wissenschaftliche Nachweise der Wirksamkeit, aber auch der Unwirksamkeit und Gefahren. Im Podcast Komplementärmedizin haben wir den Schwerpunkt auf die Behandlung des Schmerzes gesetzt. Heute soll es nun um die integrative Therapie bei Tumorerkrankungen gehen. Auch hier gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele Angebote. Bringen wir mal Licht ins Dunkel. Liebe Frau Professor Hübner, welche Therapie sind denn die, die am häufigsten angewandt bzw. nachgefragt werden?
Das ist weltweit ein bisschen unterschiedlich. Bei uns in Deutschland gilt, die meisten Patienten möchten etwas einnehmen. Also zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Spurenelemente, Pflanzenheilkunde, dieser ganze Bereich. Danach kommen häufig schon Sachen aus dem Bereich der sogenannten Mind-Body-Medizin, also Körper, Seele, Geist zusammenbringen. Beispiele sind Yoga, Tai Chi, Qigong, Achtsamkeitstherapien, Meditationen und verwandte Sachen. Dann gehört in den Bereich der Komplementärmedizin auch vieles, was sozusagen eine Behandlung mit Händen am Körper des Patienten bedeutet. Massage wäre ein einfaches Beispiel, Physiotherapie wäre ein Beispiel. In diese Gruppe gehört auch körperliche Aktivität bis hin zum Sport rein. Dann haben wir den großen Block, der sich rund um Ernährung und Krebsdiäten, Vorsicht, gefährlich, dreht. Und dann gibt es noch den Bereich der sogenannten Energieheilung. Auch hier bitte gleich schon meine Warnung, Vorsicht, das ist eine Schein- oder Placebotherapie. Die Idee, Energie von einem Körper auf den anderen übertragen zu können und damit eine Heilung von Krebs herbeizuführen, ist ebenfalls nicht seriös.
Ja, das ist ja jetzt ganz schön viel. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem an, was Sie zuerst genannt haben, die Vitamine. Da gibt es ja verschiedene Vitamine, die immer empfohlen werden. Vitamin D, Vitamin B, dann dieses Vitamin B17. Ja, sagen Sie bitte was dazu.
Wir sortieren, okay. Also, erstmal, Vitamin B17 ist kein Vitamin. Das sortieren wir erstmal aus. Ich sage aber hinterher noch was dazu. Es bleiben also die anderen Vitamine. Und da ist es so, dass wir in Deutschland mit einer ausgewogenen Ernährung von allen diesen Vitaminen genug haben. Einzige Ausnahme ist das Vitamin D. Das heißt, ein Mensch, der auf seine Ernährung achtet, hat keinen Mangel an Vitamin A oder der Vorstufe Beta-Carotin, hat keinen Mangel an B-Vitaminen und hat keinen Mangel an Vitamin E. Bei den B-Vitaminen gibt es auch seltene Erkrankungen. Da gibt es dann eine Ausnahme mit dem B12. Schwierig wird es, wenn Menschen sich einseitig ernähren. Und das betrifft leider eben auch einen großen Teil der Menschen, die jetzt glauben, sich was Besonderes Gutes zu tun, indem sie zum Beispiel auf tierische Eiweißprodukte verzichten. Schnell können da Mangelzustände entstehen oder die sich gar mit anderen Krebsdiäten ernähren. Aber das ersetzt man dann nicht durch Nahrungsergänzungsmittel. Also alle Vitamine bei ausgewogener Ernährung drin, Ausnahme Vitamin D. Hier empfehlen wir eine Spiegelmessung. Und wenn der Spiegel zu niedrig ist, dann müssen wir hier tatsächlich mit einem Nahrungsergänzungsmittel nachhelfen, weil Vitamin D in der Ernährung nur in Vorstufen drin ist und in ganz geringen Mengen und im Körper aktiviert werden muss. Und das über UV-Licht geht im Winter in Deutschland ganz schlecht. Und im Sommer sind wir ja alle Gott sei Dank vernünftig genug und schützen unsere Haut.
Und dann werden wir auch alle noch älter, dann funktioniert es auch nicht mehr so gut.
Das ist noch ein Punkt, der dazukommt, wobei wir uns nicht so ganz sicher sind, ob es einfach schlechter funktioniert oder ob es auch daran liegt, dass ältere Menschen nicht mehr so viel draußen unterwegs sind.
Jetzt bei dem Vitamin D, Sie haben gesagt, man sollte den Spiegel messen. Da kann man ja verschiedene Sachen messen. Was würden Sie empfehlen? Was soll gemessen werden?
Der 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel sollte gemessen werden. Ich glaube, das wissen auch die meisten Ärzte. Ich würde also durchaus zur Spiegelbestimmung, auch wenn es ein kleines bisschen teurer ist, man muss es meistens selber bezahlen, zum Arzt gehen und nicht in die Apotheke oder so. Denn wenn der Wert kommt, braucht man ja auch eine Beratung. Was soll man denn jetzt machen? Ganz wichtiger Punkt, bei allen Spurenelementen, Vitaminen, Mineralstoffen gilt, zu wenig ist schlecht, zu viel ist aber auch schlecht. Der Körper möchte ein Gleichgewicht haben. Das ist wie beim Gewicht. Und das erklärt, dass wir immer wieder sehen, wenn man einfach blind was einnimmt und die Spiegel zu hoch werden, dass das auch schädlich sein kann.
Es gibt ja jetzt auch von einigen immer wieder die Empfehlungen von naturheilkundlich orientierten oder Heilpraktikern, dass der Vitamin-D-Spiegel sehr, sehr hoch sein soll, gerade bei Tumorpatienten. Was halten Sie davon?
Das ist eindeutig widerlegt falsch. Also auch zum Vitamin D haben wir diese Untersuchungen, die zeigen, wenn der Spiegel zu hoch wird, ist langfristig das Risiko, an Krebs zu versterben, erhöht. Nicht in ein, zwei Wochen, aber langfristig. Und die hohen Mengen, die ich auch immer wieder jetzt mitbekomme, dass da auf Anraten von Heilpraktikern und ähnlichen, auch schlecht informierten Ärzten, hohe Dosen eingenommen werden, die können auch richtig, auch relativ schnell gefährlich werden, weil der Körper mit dieser hohen Menge Vitamin D überfordert ist, die Kalziumspiegel zu weit ansteigen und es damit zu einer wirklich lebensbedrohlichen Nierenschädigung kommen kann.
Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, damit nicht einfach ohne weiteres Hochdosis Vitamin D-Präparate eingenommen werden oder man nicht unbedingt das dann glaubt. Das nächste, was Sie gesagt haben, war die Spurenelemente.
Mhm. Hier ist es so, dass man auch für Deutschland sagen kann, dass in der Ernährung alle Spurenelemente ausreichend vorhanden sind. Eventuell sind wir uns beim Selen nicht ganz sicher. Auch hier sagt die Leitlinie im Zweifelsfall Spiegel messen bei den Patienten. Muss man auch selber bezahlen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten unserer Patienten gute Selenspiegel haben. Es gibt einen einfachen Tipp, eine Paranuss am Tag und ansonsten gesund ernähren, dann klappt das meistens auch. Wenn der Spiegel gemessen ist und er ist gut, nichts tun, ist er gemessen und der Spiegel ist zu niedrig, dann empfehlen wir allerdings tatsächlich ein Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, um den Spiegel möglichst schnell auf einen guten Wert zu bekommen. Gerade während der Tumortherapie ist das hilfreich. Langfristig sollte man nochmal mit einem gut informierten Ernährungsberater anschauen, ob man das nicht über die Ernährung alleine hinkriegt.
Jetzt wird ja zu Selen häufig auch dieses Zink empfohlen.
Gibt keinen Grund, es einzunehmen. Zink ist in der Ernährung genug drin. Es gibt einen Zinkmangel in seltenen Fällen bei Patienten mit langjährigem Diabetes und einer Nierenschädigung. Das ist beschrieben. Und es gibt eine Indikation für Zink, die man sich merken kann, auch als Tumorpatient, und zwar im Falle einer akut einsetzenden Erkältungskrankheit. Also, ne, man merkt das Kribbeln im Hals, die Nase fängt an zu laufen, irgend so etwas. Kurzfristig mal für ein, zwei Tage Zink, und da können es ganz einfache Präparate sein, scheinen die Dauer der Zeit mit Symptomen zu verkürzen. Das ist wissenschaftlich gut gezeigt. Aber in Bezug auf die Krebserkrankung, da hat es keinen Einfluss. Unsere Bevölkerung hat einen guten Spiegel.
Und das Nächste, was Sie gesagt haben, war die Pflanzenheilkunde. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, ganz schön viel. Was wird denn da so am häufigsten nachgefragt oder eingesetzt?
Das variiert tatsächlich sehr stark, weil da sind doch meistens dann schon wieder gut informierte oder beratende Patienten, die also Tipps bekommen haben. Hier müssen wir unterscheiden. Es werden einige Heilpflanzen empfohlen, die sollen angeblich den Krebs direkt bekämpfen. Das ist nicht seriös. Wir haben derzeit keine Heilpflanze, die direkt Krebszellen angreift, ohne Wechsel- und Nebenwirkungen zu machen. Also da tauchen so Sachen auf wie der Beifuß, Artemisia, aber auch anderes. Da also vorsichtig. Heilpflanzen kann man aus meiner Sicht sehr gut einsetzen, wenn wir Nebenwirkungen von Tumortherapien haben und da ganz gezielt. Da kommt es dann ein bisschen drauf an, was für Nebenwirkungsprobleme wir haben. Also wir fangen mal an, eine Mundschleimhautentzündung, Kamille, Salbeitee, Pfefferminztee wären Möglichkeiten. Wir haben in dem anderen Podcast schon über der Bauch ist ein bisschen durcheinander rund rumort gesprochen, Anisfännchen, Kümmeltee, also so einfache Sachen, wo man sich auch selber mit einem Tee schon gut helfen kann. Wir haben bei unseren Patienten, die Muskel- und Gelenkbeschwerden durch die Tumortherapie haben, häufig das Problem, dass wir nicht langfristig sie unter so normale Rheumamittel oder so etwas setzen wollen. Da kann man erstmal pflanzenheilkundlich anfangen. Es gibt wenig Studien dazu, aber grundsätzlich kann man schmerzstillende Heilpflanzen, Weidenrindenextrakt, Teufelskralle versuchen. Weit verbreitet sind Enzympräparate. Da kommen auch welche aus der Pflanze, also aus dem pflanzlichen Bereich, zum Beispiel das Bromelain. Das ist ein starker Entzündungshemmer. Den könnte man versuchen. Da gibt es ein bisschen was an Studien. Achtung, da wird im Moment immer ein Präparat mit E am Anfang empfohlen. Das empfehle ich ausdrücklich nicht, weil das einen hohen Selengehalt drin hat. Also da würde ich eher den Apotheker bitten, Ihnen ein reines pflanzliches, zum Beispiel Bromelain-Präparat herauszusuchen.
Jetzt haben Sie gesagt, Mundschleimhaut, Kamille, Pfefferminz, Salbei. Patienten benutzen da ja häufig auch Honig. Und da wird ja auch ein spezieller Honig immer wieder empfohlen, der auch sehr teuer ist und den Sie sich dann extra bestellen. Können Sie zu dem Honig etwas erzählen?
Ja, das ist auch wissenschaftlich eine sehr schöne Geschichte. Es gab eine ganze Reihe von kleinen Studien, fast alle bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren, die eine gleichzeitige Chemo- und Strahlentherapie in diesem Bereich hier bekommen. Da können Sie sich vorstellen, der Schleimhaut, da hinten im Rachen geht es richtig schlecht. Und ja, da kann man alles Mögliche an Spüllösungen aus dem schulmedizinischen Bereich machen, manchmal auch einfach lokal schmerzhemmende Sachen. Aber so richtig was Gutes hatte man nicht. Was wir wissen, das Wichtigste ist die Mundhygiene, also auf Zähne, Zahn, Zwischenräume und alles achten und dann spülen und zusätzlich Honig. Es gab eine ganze Reihe von Studien, nicht wissenschaftlich besonders hoch, qualitativ, wertig, aber doch, die erst positive Ergebnisse haben. Und dann kam Schlag auf Fall, 4 oder 5 Studien, mit negativ im Sinne von, es hat sogar geschadet. Und das war der teure Manuka-Honig. Der ist also sogar richtig schädlich, wenn man ihn auf die Schleimhaut drauf tut. Und das liegt daran, dass der ein Enzym, eine wundreinigende Substanz hat, die aber für die doch sehr zarte Schleimhaut einfach viel zu viel ist. Und da hat die Wissenschaft plötzlich gedacht, na, Honig wirkt doch nicht. Bis jemand, ein Kollege, auf die Idee gekommen ist, ich versuche mal diesen Unterschied zu finden. Warum haben einige Studien positives Ergebnis und andere katastrophal negative? Und dem ist dann aufgefallen, dass katastrophal negativ immer der Manuka-Honig war und positiv immer der normale Feldwald-Wiesen-Honig. Also Feldwald-Wiesen-Honig ist gut, anderer Honig bitte nicht. Kann man auch viel Geld mitsparen, wenn man das weiß.
Und der schmeckt ja auch sehr gut.
Anderer Honig ist super. Ist auch für unsere Patienten, die eine Mangelernährung haben, gar nicht so schlecht. Oder jemand, der sagt, oh, ich würde gerne mal was Süßes haben. Schönes Honigbrot ist doch herrlich.
Auch kann man auch mal, gerade bei den Kopf-Hals-Tumor-Patienten, die haben ja häufig zwischendurch auch mal Probleme, überhaupt was zu schmecken. Und da sind so extrem süße Sachen wie Honig gar nicht schlecht, dass man mal wieder eine Idee von einem Geschmack bekommt. Ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn der so wund ist, können Sie nicht den anderen Geschmack, nämlich Pfefferextrakt, ordentlich dran tun. Das ist dann viel zu scharf. Richtig, da ist milder Honig gut.
Jetzt, Sie haben es zwar nicht erwähnt, aber für mich auch immer noch etwas, was viele Patienten nachfragen, ist diese Vitamin-C-Infusion. Also die werden ja auch häufig angeboten und angewendet. Wie sieht es denn damit aus? Was sagen denn da die wissenschaftlichen Ergebnisse?
Ganz, ganz wichtiges Thema. Ich bin dankbar, dass Sie es ansprechen, weil wir hier ganz klar die Patienten warnen müssen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Antioxidantien und Vitamin C gehört dazu, die Wirksamkeit von Tumormedikamenten abschwächen können. Das ist ziemlich eindeutig für Strahlentherapie und Chemotherapie gezeigt worden. Es gilt wahrscheinlich aber für alle Tumormedikamente, weil immer, wenn wir Tumorzellen abtöten wollen mit einer Therapiestrategie, selbst mit modernen Immuntherapien, versuchen wir, die Zelle stoffwechselmäßig in eine Oxidation zu zwingen. Und dann ist schon klar, dass Antioxidantien keine gute Idee sind. In Form von Obst, Gemüse und Salat dürfen Sie das unbegrenzt essen. Da kriegen wir keine hohen Spiegel im Blut. Aber bitte nicht als Nahrungsergänzungsmittel. Das gilt für Vitamin A, es gilt für Vitamin E und es gilt ganz insbesondere fürs Vitamin C. Und es gilt noch mehr für die Infusionen. Denn das, was da heute in Deutschland infundiert wird, wird zwar als hochdosiert angeboten, ist aber im Körper gar nicht hochdosiert, sondern liegt weiterhin im antioxidativen Bereich. Also das bitte auf keinen Fall machen.
Wie hoch werden denn die Infusionen angeboten? Also es gibt ja immer so Angebote zwischen 7,5 und 30 Milligramm.
Der Hersteller, der da auf dem Markt ist, macht 7,5 Gramm auf so ein 100 Milliliter Fläschchen und manche machen dann 2 oder 3 Fläschchen. Es gibt aber auch Apotheker, die das in anderen Konzentrationen mischen. Das ist eben nicht hochdosiert. Da hat es tatsächlich Studien zugegeben, die sind noch auf sogar höhere Dosierungen, also auf 100 Gramm, teilweise 150 Gramm gegangen und die sind alle negativ, ohne Nutzen und Vorteil für die Patienten. Und dann hat man überlegt, ob man noch höher dosieren kann. Da haben wir aber jetzt wirklich absolute Sorge, dass das der Niere dann schaden kann. Denn die Niere, wenn die so eine hohe Menge Säure, Vitamin C ist Ascorbinsäure, hochkonzentriert ist das eine Säure, wenn die Niere merkt, im Blut ist viel Säure drin, dann arbeitet die ganz stark daran, diese Säure da wieder rauszukriegen. Von daher, das ist wahrscheinlich die Erklärung, nützt nichts, aber könnte irgendwann auch gefährlich werden.
Okay, also ich glaube, wir haben ja jetzt schon ziemlich vieles, was so in der Hauptsache nachgefragt wird. Eines würde mir jetzt noch einfallen, das ist die Mistel. Da gibt es ja auch mal mehr oder weniger Hype.
Im Moment ist sie wieder sehr in. Es ist wahrscheinlich sogar das Thema, wo sich die Wissenschaftler am meisten drüber streiten. Wir haben für die Leitlinie und auch für Publikationen uns die Mistelstudien sehr genau angeschaut. Das ist ja das Thema, wo es am meisten Studien gibt in der Komplementärmedizin. Wobei, wenn man sich die Studien genau anschaut, gibt es keine gut gemachte Studie, die einen positiven Effekt der Misteltherapie zeigt. Weder in Bezug auf den Tumor selber, noch auf das Thema Lebensqualität oder Nebenwirkungsmanagement. Die Studien, die es gibt, die positiv sind, haben alle erhebliche Einschränkungen in der Zuverlässigkeit der Ergebnisse. Und eine Doktorandin von mir hat vor kurzem publiziert, sie hat aus allen Studien rausgeschrieben, welches Mistelpräparat in welcher Dosis, in welcher Art und Weise, mit welchem Ziel gegeben worden ist. Ein bisschen einfach zusammengefasst, es gibt keine zwei Studien, die das gleich gemacht haben. Und das zeigt alleine schon, da gibt es überhaupt kein Konzept, was offensichtlich dahinter steht, was unseren modernen Vorstellungen von Tumortherapien und Nebenwirkungstherapien entspricht. Also ich glaube, das ist bestenfalls eine Placebotherapie. Und da würde ich empfehlen, dafür muss man sich nicht pieksen. Da hatten wir schon über Schatzkästchen und Ähnliches gesprochen, was man nutzen kann, damit es einem gut tut oder besser geht. Das würde ich eher machen und wir sollten Patienten gegenüber ehrlich sein und solch eine Placebotherapie nicht anwenden.
Wie sieht es aus mit dem Schaden bei der Misteltherapie?
Das ist spannend. Alle diese Studien kommen ja aus dem Bereich der Anthroposophen, die für die Mistel sind. Bei den meisten Studien gibt es eigentlich gar keine oder wenn, dann so kleine lokale Entzündungsreaktionen und Ähnliches. Es gibt mal eine leichte Temperaturerhöhung, aber noch nicht mal bis zum Fieber. Was wir aber nicht wissen, ist, ob es nicht sehr viel mehr sehr ernsthafte Neben- und Wechselwirkungen gibt. Es gibt Einzelfälle in der Literatur und einen habe ich auch veröffentlicht, wo ein Patient, der ein Medikament, Tumormedikament bekommen hat, auf das man überempfindlich allergisch reagieren kann, eigentlich immer recht gut vertragen hat und plötzlich eine ganz massive allergische Reaktion bekommen hat, die fast lebensgefährlich geworden wäre. Und da hat sich eindeutig nachweisen lassen, dass das unmittelbar nach einer Mistelspritze, die er, bevor er in die Praxis kam, gemacht hat, entstanden ist. Da aber die meisten Ärzte gar nicht wissen, dass ihre Patienten Mistel machen und solche Überempfindlichkeitsreaktionen relativ häufig bei uns vorkommen, wissen wir nicht, wie häufig die durch eine Misteltherapie ausgelöst sind. Und wir wissen auch nicht, was bei den Patienten passiert, die zum Beispiel von uns eine ganz moderne Immuntherapie bekommen und parallel eine Misteltherapie machen. Die gefürchtetsten Nebenwirkungen moderner Immuntherapien sind nämlich eine Überreaktion des Immunsystems, dass dann plötzlich wichtige innere Organe, die Schilddrüse oder sogar Gehirnanteile angreifen kann. Und wir wissen nicht, ob diese Wahrscheinlichkeit erhöht wird, wenn Patienten Mistel machen, weil die meisten Onkologen nicht wissen, was ihre Patienten machen und solche Nebenwirkungen eben für den Patienten lebensbedrohlich sein können und auch zu Therapieabbrüchen führen. Eine große Blackbox. Und da es keinen Nutzen gibt, würde ich sagen, ist die Bilanz relativ klar.
Ja, manchmal muss man das dann einfach auch so sagen. Ne? Mhm. Das sollten wir auch, glaube ich, tun. Es ist einfach, denke ich, wichtig, den Patienten ernst zu nehmen mit seinen Ideen und mit dem, was er auch von allen Seiten herangetragen bekommt. Und nochmal genau hinzugucken, was da wirklich Sinn macht. Ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten, was nachgefragt wird, besprochen. Fällt Ihnen noch was ein, was wir noch dringend besprechen sollten?
Ich glaube, wir haben die wichtigsten besprochen. Und ich glaube, die entscheidende Botschaft ist, für viele Wünsche, Ziele, die unsere Patienten haben, können wir komplementärmedizinisch was tun, wenn wir es gut auf die eigentliche Krebstherapie abstimmen.
Jetzt haben Sie die ganze Zeit Leitlinien erwähnt. Jetzt würde ich Sie doch bitten, erzählen Sie doch unseren Patienten, wo Sie vielleicht auch etwas nachlesen können. Da gibt es ja auch Teile für Patienten. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, wenn man sich nicht alles sofort merken kann oder vielleicht etwas nicht dabei war, was interessiert. Ich glaube, in Ihren Leitlinien ist, würde ich mal sagen, umfassend alles drin.
Wir haben sehr viel drin. Tatsächlich habe ich das Vergnügen, die S3-Leitlinie komplementäre Onkologie zu koordinieren. Es gibt das sogenannte onkologische Leitlinienprogramm. Das kann man so mal ins Internet eingeben. Dann landet man auf so einer orangenen Seite. Und da ist oben ein Reiter mit Patientenleitlinien. Und dann muss man sich die raussuchen, die man haben möchte. Kann man Komplementärmedizin haben, kann man aber auch verschiedene Tumorarten haben. Und dort ist das, was auch in der ärztlichen Leitlinie drinsteht, 1:1 übersetzt, laienverständlich und ein bisschen kürzer zusammengefasst. Ich glaube, sehr gut lesbar für Patienten. Also wer das möchte, kann sich das da entweder runterladen oder er schreibt dann die Deutsche Krebshilfe an. Da kann man sich es kostenlos schicken lassen.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Dann haben wir ja heute jetzt wieder ganz vieles gelernt. Also ganz wichtig, integrative Tumortherapie, nenne ich es jetzt mal so. Also integrative Therapie in der Onkologie wäre die richtige Bezeichnung. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, Vitamine, Spurenelemente, Pflanzenheilkunde ist das, was unsere Patienten am meisten nachfragen. Darüber haben wir uns jetzt auch in der Hauptsache unterhalten. Wichtig ist, dass die Vitamine A und B eigentlich normalerweise vorhanden sind, wenn wir uns normal und gut ernähren und auch nicht komplett auf tierische Eiweiße verzichten. Ansonsten müsste man da eventuell über Nahrungsergänzungsmittel das ergänzen. Das einzige Vitamin, was aus dieser Gruppe nochmal nachgeguckt werden muss, ist das Vitamin B12, das bei einigen Erkrankungen vom Körper nicht aufgenommen werden kann. Wichtig ist, dass man, bevor man sowas macht, immer einen Spiegel bestimmt, um zu gucken, dass man auch wirklich im Mangelbereich ist, bevor man dieses ersetzt. Und man sollte auch nicht zu viel geben, weil da ist es nicht so viel, hilft viel, viel macht auch viel kaputt. Also bitte bei allen Vitaminen immer gucken, dass man in einem guten, mittleren Bereich liegt und nicht zu hoch und nicht zu tief. Das einzige Vitamin, das wir nicht über die Ernährung genügend aufnehmen können, ist das Vitamin D und im Winter auch nicht durch Sonneneinstrahlung bekommen und im Sommer durch unseren Sonnenschutz, der uns natürlich vor schwarzem Hautkrebs und weißem Hautkrebs schützt, nicht genügend aufnehmen können, ist das Vitamin D. Auch da gilt, bitte erst den Spiegel bestimmen, nicht zu hoch den Spiegel einstellen, sondern in einem moderaten Bereich mit dem Hausarzt besprechen und wichtig, dass der 25-Hydroxy-Vitamin-D-Serumgehalt gemessen wird. Und man sollte, wie gesagt, das auch beim Arzt machen und sonst nicht. Bei den Spurenelementen des Selen, da sagten sie, das ist normalerweise immer im Normbereich, wenn man es bestimmt bei ganz wenigen Patienten zu niedrig, dann natürlich ersetzen. Zink, was häufig gegeben wird, noch zusätzlich, eigentlich Zinkmangel gibt es nur beim Diabetiker. Deswegen ist das normalerweise auch nicht notwendig. Bei einer Erkältung allerdings sehr gut hilfreich. So mal kann man ja auch kriegen, wenn man eine Tumorerkrankung hat, zusätzlich eine Erkältung. Und dann haben wir uns über so ein paar Pflanzen mal unterhalten oder was sonst noch so gemacht wird. Dann sagten Sie gerade bei den Nebenwirkungen durch die Therapien ganz gut für die Mundschleimhaut Kamille, Pfefferminz, Salbei. Oder bei Muskel- und Gelenkbeschwerden, Weidenrinden, Teufelskralle, Enzyme wie das Bromelain. Und bitte darauf achten, dass bei diesen Tabletten, die man dann bekommt, kein Selen dabei ist. Dann haben wir natürlich ganz kurz über den Honig noch gesprochen. Man braucht nicht diesen teuren Manuka-Honig zu kaufen, wenn man auch im Rachenraum Probleme hat. Da ist der normale Honig eigentlich der bessere und auch der günstigere. Und das Vitamin C, ein häufig nachgefragtes Medikament, was gegeben wird bei Tumorerkrankungen. Das ist ein sogenanntes Antioxidans. Und da wir wollen, dass durch unsere Tumortherapien, durch die spezifischen Tumortherapien, die Tumorzellen oxidieren, ist das, was das Vitamin C macht, genau das Gegenteil. Und deswegen auf jeden Fall nicht zu empfehlen, ob als Tabletten oder als Hochdosis, nicht für eine ergänzende Tumortherapie. Das sollte man nicht tun. Bei der Mistel, da ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es keine wirklich guten Studien, dass man sagen kann, also die oder die Mistel, die wäre sinnvoll einzusetzen. Das sollte man tun. Also das ist noch etwas. Schauen wir mal, ob da vielleicht mal noch irgendwann was kommt, wo man etwas mehr dazu sagen kann. Ganz wichtig finde ich, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass es ein onkologisches Leitlinienprogramm gibt, was man einfach so im Internet mal eingeben kann. Und da gibt es für Patienten verschiedene Leitfäden zur integrativen Onkologie, aber auch zu allen möglichen verschiedenen Tumorarten, dass man da sich einfach nochmal informieren kann und das vielleicht auch dem Arzt mitbringen kann. Ich darf vielleicht mal kurz noch darauf hinweisen, Sie haben ja auch Ihre Perspektive und da gibt es Faktenblätter für Patienten, die ich sehr gut finde und da kann man sich einmal das Faktenblatt für Patient und auch das für den Arzt ausdrucken und auch dem Arzt gerne mal geben. Es ist sicher so, bei dieser Menge an Therapien können wir Ärzte nicht alles überschauen, was es gibt, aber ich denke, die meisten sind sehr wohl bereit, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu gucken, ob es denn noch vielleicht wirklich etwas gibt, was dem Patienten, was Ihnen als Patient helfen kann. Ja, damit sind wir für heute am Ende. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Hübner. Sie haben ja jetzt vorhin noch erwähnt, Ernährung und Sport. Ich glaube, da müssen wir uns auch noch mal wiedersehen, um das noch zu besprechen. Ist, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Viele haben ja auch Angst oder denken, naja, wenn sie so eine Tumorerkrankung haben, sind eigentlich schon total kaputt und fertig. Was sollen sie da noch an Sport machen? Da haben Sie sicher auch ein paar Tipps. Das werden wir aber dann nochmal irgendwann besprechen.
Sehr gerne.
Ja, der Podcast ist dann für heute am Ende. Das war das Thema integrative Medizin bei Tumorerkrankungen. Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Für das Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.